Alleine ist schwer. Der Podcast mit Jonas und Mats Hummels.
Hallo Leute, heute Freitag. Freitag der, es ist nicht der 13., da habe ich mich jetzt verleiten lassen, Freitag der 17. und das Sportjahr startet mit einem Paukenschlag.
Es ist Donnerstag.
Aber die Folge kommt auf Freitag raus.
Nicht von Anfang an.
Die Folge kommt Freitag raus. Okay. Alles klar. Also ihr hört das frühestens am Freitag den... Oh Gott. Ihr hört es frühestens am Freitag, den 17. Seid ihr mit der Formulierung einverstanden?
Ja,
top.
Alles klar. Ihr hört es frühestens am Freitag, den 17. Und deshalb startet heute eben das Sportjahr. Ja, Sache, auf die alle gewartet haben. Alleine ist schwer, ist wieder da. Folge 13 insgesamt von uns mittlerweile dreien. Wir sind wieder die übliche Besetzung aus Jonas, Lucky und mir.
Hallo.
Haben uns nach kurzer Pause wieder zusammengefunden, kurze Winterpause gemacht, ein bisschen Winterspeck angefressen, vor allem Jonas. Und
super
jetzt Start. Jetzt geht's wieder los. Heute, ja klar, ich wollte unbedingt ein bisschen gegen dich schießen. Nachdem die letzte Folge ja ihr beiden beschlossen habt, dass ihr eine kleine Bastion gegen mich bildet, sozusagen. Die letzte Folge ging ja ausschließlich über Fußball. Damit werden wir auch heute für einen kleinen Teil starten. Jonas hat ein bisschen was über den spanischen Fußball vorbereitet. Dann haben wir die Handball-EM kurz im Petto. US-Sport, Skispringen, natürlich bis Randsportarten-Kategorie, die wir alle jetzt schon ins Herz geschlossen haben nach zwei Folgen. Und am Ende noch mein Lieblingswort der heutigen Folge, die Schmerzmittelmissbrauchstudie, die der Jonas unbedingt unterbringen möchte und unterbringen wird heute. Studie. Habe ich Studio gesagt?
Studio, wir gehen ins Studio. Schmerzmittelstudio.
Ich mache die Begrüßung zum ersten Mal.
Ich wollte jetzt auch nichts sagen, aber ich dachte, du hast irgendwas.
Ich lerne ja noch.
Ausgedacht von für dir. Die Begrüßung dann oder so.
Das ist ja sehr trocken.
Sei einfach eine Begrüßung.
Ich habe überhaupt nichts ausgedacht.
Ja, ich dachte irgendwie, weil du gesagt hast, ich finde es heute mal.
Einfach nur Hallo sagen. Weil du halt normalerweise immer das Wort einfach so ergreifst.
Ach so, okay.
Dann wollte ich dich mal ausstechen.
Okay, ja gut, ich dachte, ja.
Erwartung. Du immer, die ersten fünf Minuten redest ja immer nur du. Da bin ich ja meistens noch gar nicht da. Nee, keine. Es war einfach nur, wollte einfach nur ein bisschen zu Wort kommen, wenn dann ihr beide wieder gleich 90% der Folge übernehmt, weil ihr scheinbar besser
seid. Ja, das ist ja euch reich. habt ihr zwei jetzt für euch denn Vorsätze vorgenommen eigentlich dieses Jahr? Habt ihr euch irgendwas vorgenommen, was ihr, oder sagt ihr, es läuft alles super?
Das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Also, ich habe heute gelesen, dass Tyson Fury sein Testosterongehalt mit gewissen Praktiken auf dem Laufen hält. Das hatte ich nicht vor. Falls jemand interessiert, kann er mal ein bisschen googeln. Das ist nicht mein Vorsatz. Das ist auf jeden Fall so.
Okay. Also im Zölibat leben?
Genau, im Zölibat leben.
Ja. Okay. Meinst du?
Ja, ich glaube, ich habe mir noch nie einen wirklichen Vorsatz genommen. Ich würde gern endlich die erste Bude seit meiner Rückkehr mal machen, das erste Tor, das wäre mal eine tolle Sache. Aber, ja.
Das habe ich längst aufgegeben.
Das ist auch das Einzige, was mir so spontan einfällt. Ist nicht der beste Vorsatz, den ich jemals formuliert habe, wahrscheinlich. Und du, Lucky, da als letztes verbliebenes Mitglied hier?
Ja, ich habe mir auch wirklich darüber Gedanken gemacht. Und eigentlich hatten der Jonas und ich ja vor, ein paar Kilo abzunehmen.
Stimmt.
Und jetzt habe ich mir das wieder vorgenommen. Und ist mir aber aufgefallen, dass ich es die letzten Jahre auch
vorgenommen habe.
Und ich habe, weil mir das ja wirklich hilft, das soll ja helfen, dass man Fotos macht von sich am Anfang und dann halt guckt, wie man sich entwickelt. Aber jetzt habe ich drei Fotos von den letzten drei Jahren und es dokumentiert aber nur, dass ich die letzten drei Jahre fetter geworden bin.
Warst du da im professionellen Fotostudio?
Das ist wirklich eine Katastrophe. Das ist ein Daumenkino des Grauens, wenn man sich ausdrücken würde. Einfach.
Fotos folgen.
Naja.
Okay, wir können ja ab jetzt zu jeder Folge stellen wir dich auf die Waage. Und dann wird einfach laut vorgelesen, wie viel Kilo du gerade hast.
So eine Industriewaage. Heb ihn einfach hoch.
An so einem Haken.
Für mich ist es dann gleichzeitig Krafttraining auch. 250 Kilo heben.
Also, das ist nett, weil die Leute wissen, wie ich aussehe. Das können sich
stimmt, ja.
Vorstellen.
Das ist gut. Ja, schön, dann können wir doch gleich mal so ein bisschen hier in den spanischen Fußball kommen, weil das ist leicht aktuelles Thema war und wir damit abgeschlossen haben. Wir haben die beiden Valverdes und den spanischen Super Cup. Da habt ihr ein bisschen was mitbekommen? Da habt ihr diese Causa um Federico Valverde von Real Madrid mitbekommen, der hat einfach in diesem Super Cup Alvaro Morata als letzter Mann unglaublich umgeholzt. Also es ist wirklich eine Schande in meinen Augen und wurde krass dafür gefeiert. Also er hat irgendwie einen Klaps von Simeone bekommen, gut, dass das so seine Spielweise ist, das geht dann schon klar und hat auch irgendwie gesagt, hätte jeder getan, wurde Spieler des Spiels in Zeitungen und im Fernsehen und wurde auch in der Kabine besungen und bejubelt und also es ist wirklich unglaublich, es ist einfach eine Frechheit, es ist eine bodenlose Frechheit, der Typ hätte dem die Beine brechen können und der Herr könnte monatelang ausfallen und er wird dafür gefeiert. Ich finde, das ist einfach nur ein...
Hat der Karte dafür
gegeben? Eine rote Karte bekommt. Ein Spielsperre.
Okay, ein Spiel.
Ein Spielsperre, ja. Okay.
Hat er die rote Karte direkt mit dem
Spieler
des Spiels
zusammen
bekommen? Ich habe das ja nur auf deinen Hinweis gesehen dann, Jonas. Ich habe das nicht mitgekriegt, dass das irgendwie an mir vorbeigegangen und war dann auch so ein bisschen hinterhergerissen, weil natürlich die Entscheidung, da taktisch eine Notbremse zu ziehen, die war okay. Also sagen wir die Tatsache, da zu entscheiden, ich lieber spielen wir zu viert die Minuten mit einem Mann weniger noch zu Ende, als dass wir jetzt ein Gegentor kriegen, finde ich okay, aber die Ausführung war...
Alter.
Schon
der Typ hat den Vollsprint.
Ja, Besk.
Alter, also ich fand das war, ja. Ich fand das wirklich grotesk. Also ich habe so, keine Ahnung, es gab so ein bisschen vergleichbare Fälle mit Suarez mal bei einem Handspiel, dass der auf der Linie Hand gemacht hat als letzter Mann bei der WM gegen Ghana, meine ich, mit Uruguay. Und der hat dafür rot bekommen und das ist okay, finde ich.
Ja, das war im Viertelfinale
damals. Weil du verletzt halt keinen. So, mein Gott, dann gibt es halt Elfmeter danach. Okay, das ist ja jetzt nicht unbedingt das Beste, aber damit gehe ich irgendwie noch einigermaßen d'accord. Aber dieses Umhauen. Also der hat ihn umgetreten, wirklich, das ist absurd gewesen. Und das Geile ist, dass nur er richtig geil reagiert hat. Nur er hat gesagt, dass er sich schämt und dass es überhaupt nicht geht und er einfach nur froh ist, dass er sich nicht verletzt hat. Also Morata, also Valverde selber war der Einzige, der quasi danach noch irgendwie Raison behalten hat. Also irgendwie ein bisschen. Und es gab übrigens noch ein
Beispiel von der... Auf der Pressekonferenz, glaube ich, hat er das gesagt, ne?
Das kann sein. Und sogar Zidane hat es irgendwie mehr oder weniger auch ein bisschen bejubelt. Also, naja. Naja, auf jeden Fall echt traurig. Bei der EM96 gab es übrigens mal genau so einen Fall. Ich weiß leider nicht mehr, wer das war. Der hat den Spieler laufen lassen, hat dafür einen Fairplay-Preis bekommen. Vielleicht auch ein bisschen übertrieben in der Konsequenz, aber...
Wie man es macht, macht man es falsch, ne?
So ist es, genau. Und sein Namensvetter von Barcelona, Ernesto Valverde, der hat erstmal frei jetzt. Als Tabellenerster entlassen worden... Finde ich auch einfach krank. In der Champions League dabei, Copa dabei, gut, Supercup jetzt nicht gewonnen, aber das spielt irgendwie auch keine Rolle. Wird entlassen und davor ist schon klar, sozusagen, es gibt irgendwie Gespräche mit Guto Xavi, das ist jetzt nicht geworden, zumindest vorerst nicht. Aber ich denke mir, so als Trainer, ich habe richtig Bock, Trainer zu werden, wenn ich als Erster entlassen werde. Der hat, glaube ich, 3 Titel gewonnen in den letzten 2 Jahren. Also einmal quasi Meisterschaft und Copa, war 2-mal im Halbfinale, einmal nur die Meisterschaft. Also, und wird einfach entlassen.
Gab es da dann interner?
Ja, du bist ja immer bei einem spanischen Fußball näher dran. Du weißt da am meisten.
Ja, der war halt einfach nie beliebt. Also der war als Trainer, der war halt sehr, sehr zurückhaltend, eher konservativ, so von seiner Spielweise auch. Und das passt halt irgendwie nicht so zu Barca. Und es war irgendwo klar, dass es vielleicht mal passiert oder dass es halt, sobald es einen Anlass gibt, der eher entlassen wird. Aber es gab halt einfach keinen Anlass. Also der hat halt den Supercup verloren. Okay, wen interessiert der Supercup? Also es ist wirklich niemanden. Und ja, ist jetzt ersetzt worden.
Wie sind die Tabellensituation? Wie sieht das aus in Spanien?
Okay. Barca ist Erster, relativ ganz knapp vor Real oder sogar punktgleich.
Okay.
Ein Punkt, also entweder punktgleich oder 2 Punkte vorne, irgendwie sowas. Also, das ist schon ein bisschen absurd.
Und wer ist da die treibende Kraft bei Barca? Ist das denn der Präsident? Oder?
Das ist so ein bisschen die Frage. Also, ich meine, Eric Abidal ist der neue Sportdirektor. Ja, also, das ist so... Ich glaube, da sind die Fans auch irgendwie viel mit dabei, also zumindest so dieses ganze Umfeld, weil die natürlich viel erwarten an sich. Aber ich finde es einfach, ich hätte keinen Bock mehr, Trainer zu sein.
Ja, wie siehst du denn den neuen Coach? Also ich glaube, du hast den ja bei Betis immer relativ gefeiert. Du hast die Spielweise gefeiert, die gemacht haben. Die haben gezockt bis zum geht nicht mehr, auch im eigenen 16er und so.
Ja, also der Typ Quique Setién heißt der.
Passen?
Quique Setién ist der neue Trainer. Der ist eigentlich ganz geil. Ist im Endeffekt so ein bisschen, also sehr käuflastig, so ein bisschen Barca-Anhänger von früher noch. Also, ich sage, er findet den Spielstil einfach geil und er hätte unglaublich gerne unter Cruyff mal trainiert oder gespielt. Und ich glaube, der passt schon ganz gut. Also, der spielt halt unfassbar offensiv. Also, mit Betis, die haben nur nach vorne geschoben und nur drauf gemacht. Das ist schon ein krasser Gegensatz zu Valverde. Aber ob es jetzt deswegen irgendwie in den nächsten halben Jahr was großartig erreicht werden kann, vor allem, weil es eigentlich fast klar ist, dass es im Sommer einen neuen gibt. Aber ja.
Ach, das ist auch schon klar.
Mehr oder weniger. Also ich glaube, der hat sogar nur einen Vertrag für ein halbes Jahr. Aber das ist halt irgendwie, die haben von Xavi geredet, eben als neuen Trainer, dass der schon von Al-Sadd, glaube ich, ist der gerade, dass der schon losgeeist werden soll. Aber ja. Man kann es ja nie wissen, also das ist ja immer so eine offene Frage, ob der auch dann freigelassen wird. Freigelassen auch.
Der ist in Katar, oder?
Ja, ja.
Ist der gerade aktuell Trainer?
Ja.
Na gut, dann kannst du ja die...
Kannst jetzt sonst Beckenbauer mal fragen, ob Xavi vielleicht Probleme
hat. Naja, genau. Jetzt können wir das spannende Thema noch kurz abschließen, weil da sind wir im richtigen Region mit diesem Supercup in Saudi-Arabien. Der spanische Supercup hat stattgefunden in Saudi-Arabien als sogenanntes Final Four-Turnier. Hat abgelöst den wahnsinnig erfolgreichen Supercup in Marokko 2018. Haben es auch nicht geschafft. Das ist natürlich auch, also es war so beliebt, dass Valencia, die waren Teil des Final Four, die haben immerhin 27 Karten verkauft für diesen Wettbewerb. Also das wird schon brutal. Also ich meine, wir lachen ja hier, aber eigentlich überhaupt nicht lustig.
Ich bin froh, dass wir das schon nicht haben. Ne? Da muss ich einfach mal reinspringen in das Ganze. Das ist einfach klar, wenn man, dass die Liga weltweit bekannt wird und was weiß ich, aber die sind ja alle eh schon so groß bekannt. Das ist, ich weiß es nicht, irgendwie ein spanischer Wettbewerb in dem Fall oder ein deutscher Wettbewerb in Deutschland. Ist doch irgendwie schön, wenn er in Deutschland stattfindet, mit deutschen Fans, mit Unterstützern vor allem für beide Mannschaften, so richtigen Fanladen.
Ja, klar, natürlich.
Ja, das ist...
So ein bisschen Verrat an den
Fans. Aber ich kann mir vorstellen, dass das nicht so kommt, ne?
Das kann schon passieren. Deswegen, ich glaube, das spanische Fernsehen hat auch das nicht übertragen. Das erste Mal. Die haben auf sich geweigert, das zu übertragen. Der Verband hat, glaube ich, 40 Millionen dafür bekommen pro Jahr. Und ich denke, das war einfach höher als die ganzen anderen Einnahmen. Und ich glaube gar nicht, dass es das ein Grund ist, es zu vermarkten in Saudi-Arabien, sondern schlicht und ergreifend wirklich ausschließlich eine Geldfrage. Und in Saudi-Arabien, es gab letztes Jahr 200 Hinrichtungen in diesem Land. Immerhin waren Frauen erlaubt, ins Stadion zu gehen, auch mit der Kleidung ihrer Wahl, so der extra betont.
Durften oder mussten,
das weiß natürlich niemand. Wie das ausgegangen ist, weiß es auch niemand, weil es gibt keine Fernsehbilder. Es gibt natürlich schon Fernsehbilder, aber ja. Also ich finde es einfach peinlich. Ich weiß nicht, wie ich als Spieler reagieren würde. Ich meine, er hat natürlich auch Pflichten, aber ja. Ist für mich nicht unbedingt... Modell sagen.
Ich glaube, als Spieler ist es wirklich schwierig, da dann auch irgendwie so eine Komplettpartei zu ergreifen.
Ja. Was ich mich halt eher frage, ist so, es wurde halt jetzt ein Final Four auch, was auch nochmal dazu kommt, ist halt quasi, früher war es Hin- und Rückspiel, also auch zwei Spiele und jetzt war es einmal Halbfinale und Finale. Sind nicht diese ganzen Spiele, nervt es nicht irgendwann? Ist es nicht der Grund, warum das irgendwann verwässert? Und wenn halt 8 Milliarden Spieler hat...
Aber es ist doch sogar ein Spiel weniger geworden, oder?
Nee, ich glaube, es ist gleich
vorher, oder zwei Spiele weniger geworden.
Nee, es gab vorher Hin- und Rückspiel.
Achso, okay, ich dachte jetzt nur...
Wie ist denn der aktuelle Modus?
Ja, aber mit Halbfinale und Finale, das meine ich.
Genau, also der aktuelle Modus ist, jeder spielt also zwei Halbfinals und ein Finale. Also es ist eigentlich genau genommen ein Spiel mehr geworden. Weil es drei Spiele gab und davor gab es zwei. Einmal Hin- und Rückspiel. Zwischen dem Pokalsieger und dem Meister.
Genau. Ach Gott, ja klar, das war vorher, jetzt verstehe ich, das war ja der Supercup-Ersatz. In der Copa spielen die auch mit Hin- und Rückspiel, ne?
Ja, genau, da haben sie ein bisschen was geändert.
Das ist wirklich nochmal mehr geworden.
In der Copa haben sie ein bisschen was geändert, ja. Naja, wir können das Ganze ja abschließen mit meinem Lieblingszitat von Pedro Sanchez dazu, der jetzt Ministerpräsident wurde in Spanien. Er hat gesagt, ich habe keine Meinung, ich bin Basketballer. Auch schön.
Ja, sehr elegant.
Super rausgelöst.
Schön.
Genau.
So kann man sich aus allem rauswinden, auf jeden Fall.
Hm. Finde ich schön, da können wir das auch beenden. Also ja, weil eine komische spanischer Fußball gewesen ist zur Zeit. Ja.
Ja, dann gehen wir doch zum spanischen Handball, würde ich jetzt einfach mal sagen. Die Spanier haben ja den Deutschen, ich hoffe wenigstens das habt ihr mitgekriegt, ihr Kulturbornausen, bei der EM eine ziemliche Klatsche verpasst. Ne? Die haben, boah, ich glaube, am Ende mit 7-8 haben sie gewonnen, die Deutschen komplett chancenlos, waren danach nur so richtig schockiert, wie schwach sie waren quasi, wie unterlegen sie waren, wie wenig Leidenschaft reingekriegt haben, was ja für diese deutsche Handballmannschaft eigentlich immer ein Qualitätsmerkmal war.
Ja.
Jetzt haben sie die Zwischenrunde erreicht, ohne Punkte, weil Spanien ist weitergekommen. Ihr kennt das System, oder? Im Handball. Also aus der Vierergruppe, die ersten beiden kommen weiter in die Zwischenrunde und du nimmst nur die Punkte mit, die du gegen die andere Mannschaft, die in deiner Gruppe auch weitergekommen ist, erreicht hast. Mhm. Okay. Das heißt, die Deutschen haben gegen Spanien verloren, die beiden sind weitergekommen. Logischerweise nehmen sie jetzt keine Punkte mit. Das heißt, sie gehen mit 0 Punkten in die Zwischenrunde. Okay, und da jetzt 4 Spiele. Und genau, 4 Spiele und entsprechend aber natürlich einen ganz, ganz großen Druck, alle 4 zu gewinnen, wenn sie irgendwie noch weiterkommen wollen, weil sich in der Gruppe natürlich schon 3 Teams mit insgesamt 2 Punkten befinden, bevor es überhaupt losgeht.
Okay.
Jetzt haben wir auch, Moment, zum Zeitpunkt unserer Aufnahme haben die Spanier auch schon wieder gewonnen, das heißt, sie sind bei 4 Punkten. Die Kroaten werden wahrscheinlich gewinnen, dann kommen die auch auf 4 Punkte. Jetzt bin ich gerade... Ärgere ich mich gerade ein bisschen. Egal. Werde ich gleich noch auflösen, wieso. Bei deutschen Spielen später, wenn wir unsere Aufnahme beendet haben, und was ich mir dann noch reinziehen werde, um das ein bisschen anzugucken. Ich habe eine kurze Zwischenfrage. Erste Frage für unser kleines Fragenspiel, Jonas.
Ja.
Und zwar muss ich jetzt minimal umändern, die Fragestellung. Und zwar die deutschen Gegner in der Zwischenrundengruppe. Im Handball. Sie haben jetzt 4 Gegner, die nicht Spanien sind, weil gegen die haben sie ja schon gespielt, gegen die sie noch spielen müssen. Und für einen Punkt hätte ich gerne 2 der 4 Gegner von dir.
Also ich soll die Gegner von den Deutschen sagen.
Genau, also es ist eine Sechsergruppe. Deutschland ist unter anderem mit Spanien in der Gruppe, gegen die sie ja schon in der Vorrunde hatten. Und von den anderen 4 Gegnern, die mit in dieser Zwischenrundengruppe sind, hätte ich gerne 2 von dir für einen Punkt.
Das ist also von der diesjährigen EM.
Die jetzt gerade läuft.
Ja, okay, ich wollte eine Herausfindung von der EM. Dann sage ich, Schweden. Ich sage Schweden, Slowenien.
Okay, sagen wir, du darfst drei Teams nennen.
Ach so.
Komm, du darfst 4 Teams nennen. Theoretisch kannst du alle 4 wissen.
Dann sage ich nochmal neu. Okay, ich sage nicht Schweden, sondern ich sage Dänemark. Dann sage ich Italien.
Okay.
Dann sage ich, natürlich ist dabei die Handballhochburg Georgien.
Ja, natürlich, die dürfen nie fehlen bei sowas.
Und dann natürlich die Polen.
Das ist ziemlich doof, weil du hast eben schon was gesagt, gell?
Das ist eben geschafft. Ja, ich habe schon einmal verraten, deswegen, aber Jonas hat zum Glück nicht aufgepasst. Du hast es geschafft, wirklich in allen 6, also auch die beiden Tipps, die du zurückgenommen hast, nicht eine einzige Mannschaft richtig
zu haben. Perfekt. Super.
Und zwar spielen sie noch gegen Kroatien, Österreich, Tschechien und Weißrussland.
Ja, war ich natürlich überall eng dran, überall Nachbarland genommen.
Ja, auf jeden Fall, na klar. Das ist in Europa auch ganz schwierig, da nicht Nachbarländer zu kriegen. Okay. Ja, genau, das war meine eine Frage zum Handball. Ich glaube, ich habe keine weitere zum Handball.
Gott sei Dank.
Ich habe noch eine rückwirkend zu Spanien. Und zwar, du bist ja der Experte da. Du verdienst ja Geld damit, zu sein. Yeah. Das heißt, du musst jetzt nicht viel darüber wissen. Bei den Meisterschaften, es gibt natürlich einen Rekordmeister in Spanien. Das ist, wie du weißt, Real Madrid, logischerweise. Wie viele verschiedene Meister gab es in der Geschichte der Primera Division bisher? Und du musst um einen plus minus richtig liegen.
Ist dein Ernst jetzt oder was? Okay. Seit wann gibt es denn die Primera Division aus der Perspektive? Titel. 88 Titel, alles klar, weil wenn...
Gehst du jetzt alle durch?
Okay, ich gehe jetzt durch. Das muss ich kurz ein klein bisschen überlegen. Es ist natürlich... Ich muss laut überlegen.
Du kannst gerne
laut. Barca, gerne Real, Valencia, Atletico. Dann ist es natürlich auch sowas wie Sevilla, Betis Sevilla. Celta Vigo hat auch einen Titel gewonnen. Dann natürlich so Traditionsvereine wie Athletic Bilbao. Natürlich schon einen Titel gewonnen. Wir haben bislang bei 9.
Das ist gerade eine ziemlich beeindruckende Aufzählung von dir. Du bist aber noch nicht bei 9. Ich habe bei den Fingern mitgezählt. Noch bei weniger.
Echt? Ich dachte, ich bin bei 9. Egal.
Du hast Was war das jetzt dann? Aber das war bisher eine starke Vorstellung von dir, wenn ich das mal so sagen darf.
Ja, wow. Dann ist natürlich auch noch dabei BTC Sevilla.
Also pass auf, du hast bisher 8 Teams aufgezählt.
8 habe ich aufgezählt, okay.
Du hast 8 Teams aufgezählt und 7 davon stimmen.
Okay.
Bisher. Jetzt musst du natürlich entscheiden, wie viel noch kommen.
Ich sage, es sind insgesamt...
Ein kleiner Hinweis, nur Celta Vigo hat. Celta Vigo hat noch keine Meisterschaft geholt.
Celta Vigo hat keine Meisterschaft geholt. Okay. Mm-mm. Dann, Real Sociedad hat schon eine Meisterschaft gewonnen, sind wir bei 9. Dann haben wir noch irgendwas, was in die zweite oder inzwischen sogar dritte Liga abgestiegen ist, aus dem Traditionen. Ich sage einfach jetzt frei raus, das sind 13 insgesamt.
Du warst auf so einem guten Weg, das ist schade. Es sind nämlich 9 gewesen.
Ah, wow, okay.
Ich würde dir gerne aus Sympathiegründen einen Punkt geben. Aber
nee, ich meine, es war ja falsch. Ich dachte halt, es gibt bestimmt noch irgend sowas wie CD Logrones oder, keine Ahnung, irgendeinen alten baskischen oder katalanischen Verein, die halt irgendwo mal, vor, ich meine, wenn es 88 Titel sind. Aber egal.
Ist das, was du gerade gesagt hast?
CD Logrones?
Ah ja.
Ja, genau.
Das klingt wie ein Aperitif.
Ist ein Aperitif, ja. Okay, schade.
Schade, aber eigentlich eine gute Vorstellung von dir. Hat mir gefallen.
Danke.
Wenn du am Ende dabei geblieben wärst, hätte ich dir sehr gerne den Punkt gegeben. Das ist natürlich ganz ärgerlich, dass du den jetzt nicht kriegst. Ja, genau. Handball eben. Heute Abend spielen sie nämlich gegen die Weißrussen. Das werde ich mir auch mal anschauen. Mal ein bisschen ein Bild machen. 20.30 Uhr.
Wie sind denn die Weißrussen?
Also da sollten sie auch schon hoffentlich durch sein mit der Aufnahme. Die Weißrussen sind mit 0 Punkten in der Gruppe weitergekommen. Ich habe aber keine Ahnung, ehrlich gesagt, ob die gut sind. Also es sind jetzt kein klassisch gutes Handballland, also wie die Dänen oder die Skandinavier prinzipiell. Ja. Deswegen, ich gehe mal davon aus, dass die Deutschen das gewinnen. Allerdings haben sie auch gegen Lettland schon nur 28-27 gewonnen oder 27-26.
Sind sie also, nicht trotzdem irgendwie als Favorit eigentlich in die EM gegangen?
Ich glaube, richtiger Turnierfavorit sind sie nicht. In Deutschland werden sie natürlich immer so ein bisschen gesehen, weil wir, die Deutschen, die letzten Jahre da schon immer erfolgreich waren und irgendwie auch ja Titel geholt haben und da eine große Begeisterung ausgelöst haben bei den Turnieren. Aber ich glaube, jetzt so ein richtiger Turnierfavorit sind sie nicht.
Ich muss sagen, ich war sonst habe ich schon die letzten, ich glaube jetzt die letzten Jahre nicht mehr unbedingt, aber es gibt auch jedes Jahr ein Turnier, oder? Es gibt wirklich jedes Jahr eine EM oder WM oder so.
Es ist jedes Jahr Welt- oder Europameisterschaft im Handball, ja. Also das ist auch, glaube ich, wirklich so. Das ist jetzt nicht übertrieben, sondern die spielen das alles im Zweijahresrhythmus aus und dann gibt es logischerweise jedes Jahr eine.
Was ich beim Handballschauen immer interessant finde, ist, also ich war jetzt auch schon ein paar Mal auf dem Spiel bei Göppingen da unten.
Stimmt, das ist Affinität.
Wenn man Leute dabei hat, die sich auskennen, weil sich umguckt, dann gibt es Situationen, in denen rasten die Leute komplett aus. Also wenn jemand seitlich schubst. Aber wenn einer jemanden schubst, und zwar ein Grad, steht er weiter vorne, vor ihm, rastet keiner aus. Und ich finde, dass beim Handball, als jemand, der es nie gespielt hat, professionell, sehr schwer einzuschätzen, welche Situation jetzt extrem drüber war und welche nicht. Also vielleicht geht es auch mit mir so, aber ich finde, das ist beim Handball leider so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen schlecht erklärt. Vielleicht sollte man das mal so ein bisschen mehr erklären oder vielleicht sollte ich mir einfach mal was durchlesen, wäre ja auch ein Vorschlag. Es fand ich trotzdem sehr schwer, in der Situation zu erkennen, oh fuck, Alter, der hat ihn jetzt irgendwie fast umgebracht und beim anderen hat er ihn irgendwie, es sieht aus, als hätte er ihn irgendwie, wollte er ihn umbringen, aber er irgendwie Hulk Hogan und es passiert nichts.
Ja, das finde ich echt auch interessant, vor allem da sind so, gibt's ja richtige Brackel, die wiegen dann irgendwie 120 Kilo pure Muskelmasse und die schleudern alles rein und passiert nichts. Also wirklich komplett fair. Und dann hat man einen Mühe am Wurfarm und alle rasten aus. Und es ist, naja.
Ja, aber das in den Wurfarm reingreifen, das ist auch das, was die am meisten hassen auf jeden Fall. Oder wenn du so im Flug, glaube ich, genau, gestoßen wirst. Ja. Weil da hast du natürlich keine Kontrolle, da hast du keine, und da kannst du dich einfach verletzen.
Spielt
also zumindest so weit kann man es nachvollziehen.
Spielt Luc Abalo noch bei Frankreich? Mats? Ich dachte, wer ist
involviert. Ich bleibe mit dieser Frage gerade.
Der ist 800 Meter hochgesprungen. Ja. Der war irgendwie außen so am Flügel und der ist immer von dem Freiwurf.
Lass dich doch alles nachschauen.
7-Meter-Punkt hat er dann geworfen. Luc Abalo. Ich geliebe den Namen.
Ja. Ich glaube, die Franzosen, warte mal, sind die Franzosen nicht raus? Sie haben doch gegen Portugal verloren. Portugal ist ja so eine, witzigerweise so eine aufstrebende Handballnation. Und pass auf, die Franzosen sind tatsächlich schon raus, ja?
Oh wow. Spielt der, wie heißt denn der eine noch, der immer so gut war?
Das ist wirklich
traurig. Nikola Karabatic,
genau. Spielt
der
noch?
Der ist noch dabei, ja?
Wow, krass. Der war immer, der hat 800 Stunden,
glaube ich, dann gebraucht.
Das ist traurig, wie wenig wir wissen. Also wir beide hier.
Ja, ja.
Und man muss auch sagen, dass das ja jetzt auf dem ARD übertragen wird, oder auf den, den öffentlich-rechtlichen, und ich habe keinen Fernsehen mehr. Und dann geht mir das aber auch so ein bisschen durch, muss man sagen, dass das gerade stattfindet.
Ja.
Deswegen ist die Schuld liegt beim ARD.
Die Schuld liegt bei der Presse wieder. Genau.
Ja. Ja, wir schauen an, und die Franzosen sind in der Gruppe mit Norwegen und Portugal rausgeflogen.
Oh. Gut, aber Portugal ist ja so eine aufstrebende Handballnation. Da kann man mal verlieren.
Schön, schön. Aber du hörst zu, dafür sind wir da, weißt du? Dass du was lernst. Und vielleicht wissen jetzt alle anderen auch, dass Portugal eine aufstrebende Handballnation ist. Vielleicht ist es auch aus einem einzigen Artikel.
Wenn du es nochmal sagst, habe ich vergessen, was das bedeutet.
Genommen habe, das war es auch schon. Nein, hast du nicht. Damit können wir das Thema vielleicht doch einmal kurz zur Seite schieben. Bis wir es dann nächstes Mal abschließend richtig besprechen
wenn
können.
Ich weil jetzt, alle wenn ich jetzt eine Überleitung machen könnte, würde ich sagen, wir haben es überflogen. Apropos überfliegen. Kommen wir zum Skispringen, oder?
Oh, schön.
War das gut?
Sehr schön.
War das gut?
Das war sehr gut. Der deutsche Überflieger. Da ist er jetzt, glaube ich, letzte Woche auf die Eins geflogen und in den letzten Tagen. Ich bin so ein bisschen durch die Vier-Schanzentournee wieder drauf gekommen, muss ich sagen, Skispringen, das zu verfolgen. Früher waren wir große Skisprung-Fans. Also bei welchem Springen waren wir eigentlich selber mal?
Wir waren noch beim Neujahrspringen in Garmisch.
Waren wir beide mal? Neujahrspringen, okay. Ich habe es gedacht, aber ich war mir nicht mehr ganz sicher. Das war schon ein ziemlich geiles Erlebnis, muss ich sagen. In der Öffentlichkeit wird es ja natürlich durch einen fehlenden deutschen Gewinner wird es ja nicht mehr ganz so viel behandelt, wie es damals unter Hannawald der Fall war oder Martin Schmidt. Aber ich habe Bilder davon gesehen, von dem Springen, da sind dann, weiß ich nicht, 25.000, die Hütte ist voll und die Leute lassen völlig aus, das ist schon geil. Und da habe ich mich oft daran zurückerinnert gefühlt, wie wir das eben auch richtig gesuchtet haben, jahrelang. Also komplett jedes Springen, ich glaube, irgendwann haben wir die Quali auch mal geschaut, ich glaube, so weit war es
noch nicht. Das kann aber passieren, ja. Also es waren ja auch mit den ganzen die Janne Ahonen und Noriaki Kasai, wobei der immer noch springt, soweit ich weiß. Oder jetzt aufgehört hat mit 58 oder so.
Oder natürlich der schönste Bart des Skisprings, Adam Malisch,
stimmt. Das waren schon geile Jahre.
Auf jeden Fall. Da waren ein paar Legenden dabei.
Interessant, dass du es aber gesagt hast, dass es in der Öffentlichkeit ja nicht mehr so sehr behandelt wird. Ich habe das mal gecheckt und dieses Jahr haben das über 7 Millionen Menschen angeguckt im Fernsehen. Wow. Also das letzte von den vier.
Wirklich? 7 Millionen?
Ja, also das war die Einschaltung.
Aber weil es eben wieder einen Deutschen gab, der eine Gewinnchance hatte. Das ist immer ganz relevant.
Es war aber auch über die letzten 6 Jahre die höchste Einschaltquote.
Also jetzt dieses Jahr, was hier
ist. Ja. Und man muss ja sagen, dass ich glaube 2015 hat ja unser Kollege, der andere Deutsche, damals noch gewonnen, Severin Freund.
Ah.
Hat 15 den World Cup zumindest gewonnen.
Wann war denn Hannawald? Das ist schon so 15 Jahre her oder sowas, oder?
Der hat das gar nicht gewonnen.
Der hat vier Chancen, der hat alle vier Springen gewonnen. Ja.
Und wann war das? 2002?
Keine Ahnung.
Das war 2002. Und Martin Schmidt war davor, 99 und 2000 hat er zweimal den World Cup gewonnen.
Ach, krass.
Das war so eine relativ gute Zeit.
Ich finde es irgendwie erstaunlich, dass dann die Deutschen halt irgendwie so konstant gut sind darin. Oder jetzt zumindest jetzt ein paar Jahre nicht, aber dann jetzt wieder. Ist schon irgendwie witzig. Also,
übrigens auch so ein Sportart, wo ich mich frage,
wie kommt man dazu,
das zu machen? Also es ist ja wirklich, kannst ja nicht mal ausprobieren. Du wirst aus 10 probieren, aus 9 sterben.
Vielleicht bist du in Oberstdorf geboren.
Wahrscheinlich. Wäre auch mal interessant.
Ja, stimmt.
Aber ja, das ist direkt wieder die offizielle Aufforderung an alle Skispringer, die das jetzt gehört haben, zu erzählen, wie sie dazu gekommen sind.
Ja.
Ist wirklich interessant. Und fängt man an.
Eine Frage, Jonas.
Genau. Was ist denn, es gab es nicht diesen Koreaner, der so favorisiert war, Kobayashi oder sowas? Oder Ryoyo? Ist das ein Japaner?
Japaner,
ja. Kobayashi. Kobayashi war
das. Ist der ein bisschen verkackt oder so, kann es sein?
Ist aktuell auf Platz 3 im World Cup.
Der ist Vierter geworden.
Aber war der nicht so der absolute Megastar? Ja,
genau, die Vier-Schanzen-Tournee hat er als Vierter abgeschlossen.
Er hätte da so einen Rekord brechen können, weil er letztes Jahr mega durchgestartet ist bei der Vier-Schanzen-Tournee. Und wenn er dann noch eine gewonnen hätte, dann dieses hätte er irgendwie 5 in Folge gewonnen gehabt oder so von diesen Springen. Also, aber stimmt. Gewonnen hat ja wer? Hat gewonnen die Vier-Schanzen-Tournee?
Kubicki.
Ja, warte, nicht verraten, was ist. Das ist nämlich eine meiner Fragen für Jonas. Wer hat die Vier-Schanzen-Tournee gewonnen?
Ja, Kubicki. Kowalski, so ein Pole.
Oder? Ja, das sagen wir, du hast den Namen, ja genau, du hast den Namen einfach schlecht ausgesprochen. Ja, irgendeine Mischung, Kubacki oder Kubacki, ich weiß nicht genau, wie man den ausspricht, Kubicki wahrscheinlich spricht man ihn auch komplett anders aus.
Kubacki lässt du durchgehen.
Ich dachte, der Jonas ist noch Kubacki.
Kubacki habe ich noch gesagt, ja klar. Er ist Kubacki.
Ja, deswegen, das geht
ja,
schon.
Ja, das ist ja wie Polen ausgesprochen.
Wir sprechen ihn so aus. Ich habe ja schon mit ein paar Polen zusammengespielt, die Aussprache ist oft was ganz anderes, als wir denken, dass
sie es sind. Die haben dann mit irgendwas durchgestrichen, dass irgendein Buchstaben durchgestrichen ist, dann ist das immer fies, gell?
Aber zum Beispiel, mein Lieblingsspieler ist, ich will ihn jetzt nicht aussprechen, weil wir sprechen ihn völlig falsch aus dem Deutschen. Der polnische Torwart, der bei Juve im Tor steht, sprecht ihr ihn mal aus?
Wojciech Czesny.
Czesny. Ja, man spricht den komplett anders aus im
Polnischen. Czesny oder so.
So habe ich es auch gesagt. Und da habe ich den, das muss ich erzählen, da habe ich den Lukas Piszczek mal gefragt, irgendeine Frage zu dem, und er wusste nicht mal, welchen Spieler ich meine, weil man ihn so anders ausspricht, als ich es getan habe.
Geil.
Das ist wie damals.
Also man spricht ihn, glaube ich, am Ende Jenschnier aus, Jenschnier im Polnischen, wenn ich das richtig jetzt im Kopf habe.
Oh wow, okay. Das ist tatsächlich ein anderer Spieler.
Ja, also deswegen, ja, und er wusste einfach wirklich nicht, um wen es geht, deswegen ich trau mich bei meinen polnischen Mitspielern nicht mehr, die Namen auszusprechen.
Aber mit welcher Selbstsicherheit das dann auch die Kommentatoren aussprechen? Ja. Falsch. Ja. Das ist eigentlich auch schon.
Also was ganz Gängiges, dann ändern einmal, weil man denkt, dass es richtig ist, und das ist aber noch komplett falsch.
Wie macht ihr das als Kommentatoren oder als Experten?
Ich sag immer, ich sag immer genau das, was der Kommentator sagt, damit wir einheitlich sind. Okay. Und ich habe keine Verantwortung.
Ich weiß bis jetzt auch immer noch nicht, wie man alle haben ihn ja irgendwie ausgesprochen.
Ich glaube Graffici.
Graffici war immer am schönsten, wenn es so gesagt wurde.
Ich finde wirklich richtig geil, ist einfach Graffite.
Komm.
Das Graffite ist so geil, Deutsch. Das ist so herrlich.
Graffite. Ich finde, wir sollten dabei bleiben, dass wir es einfach komplett deutsch aussprechen. Das finde ich ansatzweise auf die
tatsächlich auf die Namen ist es ganz witzig, wie die Engländer das machen. Sie sprechen nämlich einfach alles Englisch aus. Die machen es ein bisschen leichter.
Ist ja auch eine sehr simple, einfache Sprache. Im Positiven. Pass auf, ich habe noch eine wintersportorientierte Frage. Das ist eigentlich fies, weil ich bin nur da vorhin darüber gestolpert und fand es witzig. Und zwar eine meiner vier Fragen, beziehungsweise auch schon die vierte Frage. Oder ist es schon die fünfte?
Die vierte ist es,
Jonas. Die vierte ist es, ja. Ist nämlich, wie heißt der Eishockeyverein Bremerhavens in der DEL?
Bremerhaven? Ist natürlich,
ja.
Die haben einen Namen von dem Unternehmen, das sie sozusagen sponsort, ja? Und in Bremerhaven ist ja ganz, ganz große.
Ich hab keine Ahnung, woher dieser Name kommt, aber ich musste richtig lachen, als ich den Namen gelesen habe.
Dann sage ich, es ist. Keine Ahnung. Es ist schwierig, jetzt was zu erfinden.
Fressnapf,
Wiesenhof, nee, das ist Bremen, ne? Könnte ich zurücknehmen, auch irgendeine Werft, keine Ahnung, Werft, Krüge, was ist Krüge, irgendein hanseatischer Name. Ich sag Hügge Bremerhaven. Hüggerer Sportverein Bremerhaven.
Nee, die heißt.
Das ist deine Frage, das ist wirklich eine Frage.
Fischtown.
Fischtown.
Ich hab gedacht, dass du mit deinem Namen Fischtown Penguins.
Was? Wo kommt es her?
Ich habe keine Ahnung, das muss ich auch noch rausfinden. Was das ist, ob irgendwie, weil die Stadt irgendwas halt mit der Fischerei groß tun hat oder ob das ein.
Aber meine
ob
ganz,
das, weiß ich, eine Firma ganz, ist, die Stunde. Keine Ahnung.
Komische Frage, aber ist ein Pinguin Fisch? Ist ein Pinguin Fisch oder ist das ein Wal oder ist es ein Schülerart oder was?
Ist dein Ernst?
Ich hab keine Ahnung.
Ein Pinguin ist ein Vogel, Mann.
Ja, eben. Warum heißt es denn Fishtown Pinguins?
Ja, gute Bremerhaven ist ja im Endeffekt da, wo halt das Meer.
Okay.
Ja. Weil sie halt extrem lustige Leute haben.
Das ist ein komischer Name.
Ja,
okay.
Du hast aber recht. Okay, die Pinguine sind eine Gruppe flugunfähiger Seevögel der Südhalbkugel. Genau. Das ist die offizielle Definition.
Ihr dachtet, es ist
nein,
es
war ein Scherz.
Du kriegst eine einfache Frage.
Aber die Frage fand ich wirklich angenehm.
Eine einfache Frage, das war eher ein Scherz.
Ja. Welche ist
die Liga? Sag mir einfach jetzt, wer ist Tabellenführer der DL? Sag mir, die spielen der DL, erste Liga. Die sind Fünfter, Junge.
Oh, wow, okay. Okay. Tabellenführer sind
dann übrigens
natürlich
die spielen gerade gegeneinander live. Fischer und Pinguin spielen gerade live gegen den Tabellenführer der DL. Steht noch 0-0.
Scheiße, ich hab...
Thomas Abo.
Also das ist eine machbare Frage.
Ich muss mich entscheiden. Entweder zwischen München und Adler Mannheim. Ich sag Adler Mannheim.
Oh, die Fischer und Pinguins sind einzelne Führungen gegangen gerade eben.
Ist gegen die Adler Mannheim,
oder? Nee, es ist München. Und das hätte man auch wissen.
Mann.
Weil die haben die Saison auch so viele Startregler, glaube ich, aufgestellt. Die haben irgendwie die ersten 16 oder was auch immer.
Ist es nicht krass eng immer mit Adler Mannheim?
Ja, die sind 6 Punkte nur hinten, Adler Mannheim. Hinter den gerade. Ja.
Okay.
Also hinter München. Und die Fischer und Pinguins führen aber jetzt gerade 1-0.
Schön. Finde ich gut. Finde ich sehr gut.
Aber das war doch so eine faire Frage, oder? Die Fischer und Pinguins, die waren jetzt nicht so super als Frage. Aber ich wollte den Namen unbedingt unterbringen.
Ja.
Dann gehen wir jetzt zum US-Sport kurz. Wir gehen länger zum US-Sport. Wir gehen ganz kurz nur zur NFL. Da waren nämlich ziemlich spektakuläre, also am Ende waren es Viertelfinals, aber die heißt, glaube ich, in der NFL... Divisional Rounds? Ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube Divisional Rounds sogar. Mhm. Und da gab es wirklich Überraschungen, spektakuläre Spiele.
Ja.
Und von dir will ich jetzt als Frage einfach nur zwei von den vier Halbfinalisten wissen, okay. Das gibt einen Punkt.
Kansas City und Green Bay, das ist super easy. Kansas City und Green Bay. Ich muss nur zwei nennen.
Das war jetzt zu einfach. Wieso wusstest du die beiden ganz so schnell?
Weil wir bei einer DAZN-Übertragung letztens geteased haben ohne Ende und mir sind die beiden Namen einfach hängen geblieben.
Okay, weißt du auch, wie die beiden Teams heißen?
Kansas City Chiefs, weil es halt richtige Chefs sind.
Korrekt.
Und die Green Bay Packers, weil sie richtig, die packen die Punkte ein.
Die packen die Leute, die packen die Gegner die Punkte ein. Genau, so ist es. Ja. Das hast du schön gemacht. Ja, und dann wollen wir mal hoffen, dass da alles mit fairen Mitteln zugange ging. Wow. Super Deutsch. Bei den NFL-Spielen, weil wo wurden keine fairen Mittel angewandt?
Das dürft ihr beiden jetzt nicht sagen. In der guten alten MLB. Da dachten sich nämlich die Jungs.
Da ist jemand astronomisch über das Ziel hinausgeschossen.
Richtig.
Also für alle, die es nicht ganz so mitbekommen haben, es gab ein kleines Skandalchen um die Houston Astros. Die haben nämlich, welches Mittel benutzt, Lukas, um
zu tippen? Eine Mülltonne. Eine Mülltonne GoPro. Das reicht schon, um in der MLB Meister zu werden.
Also kurz als Hintergrund, die Houston Astros haben 2017, in der Saison 2017 damit begonnen. Kein Mensch weiß, wie lange es gemacht wurde. Ein bisschen zu schummeln. Nämlich, es gibt ja immer so Zeichen. Also wir sind ja alle inzwischen Baseball-Profis. Der Pitcher kriegt immer Zeichen, wo er quasi, was für eine Art des Schlages er machen soll. Und die sind halt. Was für eine Art des Wurfs, genau. Und die sind quasi im Rücken von derjenige, der da schlägt. Und da ist es quasi verboten, das Ganze aufzuzeichnen, also technische Hilfsmittel zu benutzen, um da Informationen weiterzugeben. Und was die Houston Astros gemacht haben, war, sie haben einfach den Typen gefilmt, der das Zeichen gegeben hat, haben diese Filmaufnahmen in die Zone gespielt, wo der Trainerstab und sowas war. Die haben das dann gesehen und haben dann mit Hilfe eines Baseballschlägers und dem Zeichen, das sie gegeben haben, also wie oft sie auf eine Mülltonne geschlagen haben, also irgendwie nullmal nicht schlagen war dann, keine Ahnung, Curveball, einmal draufschlagen war einfach nur gerade geschlagen, ich kenne die Begriffe.
Fastball,
genau. und dreimal, also die haben halt gewisse Codes gehabt für gewisse Würfe. Und was man sagen muss, um das Ganze ein bisschen besser zu verstehen, die waren 2016 echt scheiße, die Houston Astros, richtig scheiße, und sind 2017 Meister geworden.
Und waren dieses Jahr übrigens wieder im Finale gegen die Washington Nationals.
Genau.
Und haben in 7 verloren. Also vielleicht haben sie die Praktik auch noch weiter praktiziert.
Vielleicht, ja.
Es ist, interessanterweise habe ich auch mal ein bisschen geguckt, die haben teilweise sogar die Kamera benutzt, die sowieso schon installiert war für die Fernsehübertragung.
Genau, ja.
Aber dieses Stumpfe auf die Mülltonne schlagen macht es einfach
so
großartig.
Ja.
Und es ist jetzt auch so, dass der Skandal weitet sich ja noch so ein bisschen aus, weil einer der Manager oder Coaches, der damals bei den Astros war, ist dann zu den Red Sox.
Alex Cora heißt der.
Exakt, zu den Red Sox, die letztes Jahr gewonnen haben. Der wurde jetzt auch suspendiert, oder?
Der wurde, glaube ich, entlassen, genau, entlassen. Von den Red Sox.
Und das natürlich noch macht es dann noch ein bisschen pikanter, dass, dass diese Praktik dann wohl auch bei den Red Sox eben Fuß gefasst hat. Aber interessant immer noch auf die Mütter nicht.
Vielleicht, das ist wirklich krass.
Ja. Am Ende des Tages kann man sich ja jetzt mal Stomp angucken und vielleicht versuchen zu dekodieren. Vielleicht wird ja gerade Don Juan aufgeführt eigentlich. Ich weiß nicht.
Die Rothschilds haben bestimmt eine Idee noch gehabt, wie man das... ja, und tatsächlich, was ganz witzig ist, also sie haben es nur in den Heimspielen gemacht und ich habe mir mal so ein bisschen auch Statistiken angeschaut dann. Vergleich Heimspiele, Auswärtsspiele. Und so was Home Runs angeht, war das tatsächlich, also fast gleich, Heim- und Auswärtsspiele. Was aber, und da fängt es dann an bei mir aufzuhören, irgendwie so, man kann irgendwie ja Bases gewinnen oder einfach halt quasi eine Base vorgehen, ohne jetzt einen Homerun zu machen. Also der Punkt war Base irgendwie Base-Clown, genau. Und das war eklatant viel, viel besser, den Heimspielen. Und noch viel, viel besser als davor und die beste Statistik der Liga und sowas, was ganz, ja, relevant ist, glaube ich, auch noch in diesem Sport.
Was ich auch noch mitbekommen habe, ist, die Bestrafung für die Astros ist jetzt unter anderem, dass sie in den nächsten Jahren die First- und Second-Round-Picks
genau.
verlieren.
Ja.
Und gut, 5 Millionen Strafe ist, glaube ich, jetzt für so einen Verein nicht so schmerzhaft.
Das ist aber das Maximum übrigens. Es gibt keine höhere Strafe als 5 Millionen.
Aber diese zwei, also die oder vier oder wie auch immer, wie viele Picks sie dann bekommen letztendlich, aber First- und Second-Round-Picks, ich glaube, das ist schon sehr, sehr schmerzhaft ja. für so einen.
Wer bekommt die eigentlich? Oder werden einfach 4 Talente weniger dadurch?
Strafe für die Leute, ja. Das weiß ich nicht.
Ja, ja, also es gab jetzt tatsächlich auch, ich glaube, vor ein paar Tagen gab es, also wurde das Ergebnis von so einer offiziellen MLB-Untersuchung, also das ist jetzt nicht nur irgendwie eine kleinere Sache, sondern das ist offiziell bewiesen, das ist komplett durch, man weiß nicht ganz, wer involviert war, also es wurden auf jeden Fall irgendwie der GM wurde auch bestraft und der Coach wurde auch, also sie wurden, glaube ich, beide entlassen ja, inzwischen oder irgendwie im beiderseitigen Einvernehmen.
GM
oder,
und Manager.
Genau. Aber wer da als Spieler alles mitgemacht hat und wer da involviert war, wird man wahrscheinlich nie erfahren. Es gab aber witzigerweise einen Spieler, einen Ex-Spieler, der heißt Mike Fierce, der hat davon berichtet, dass es richtig, richtig Routine ist bei den Astros. Er hat von der, ich weiß jetzt irgendwie von der, er hat so einen schönen Begriff benutzt, von der Historie des Betrügens. Also das ist scheinbar relativ in der DNA, also quasi die DNA des Betrügens bei den Houston Astros, was natürlich auch wieder ganz ja, seltsam ist, weil Betrügen ist echt das Reiligste im Sport, was man machen kann.
Gibt es denn eigentlich, das habe ich mich gefragt, ich meine, im Baseball ist es jetzt ja eigentlich schon fast prädestiniert dafür, dass dieses Handzeichen dann irgendwie weitergegeben wird. Gibt es sowas zum Beispiel im Fußball Situationen, in denen solche Informationen sehr zurückgehalten werden? Also sprechen wir mal von der Aufstellung, oder solche Sachen, weil es ist ja schon auch sehr pikant, wenn jetzt du als Trainer sagst, okay, ich überrasche den anderen Coach jetzt mit einer Aufstellung und gibt es da irgendwie, ja, weiß ich nicht, extreme Vorkehrungen, kommt dann irgendwie ein Notar mit einem goldenen Umschlag und überreicht den
also, Schiedsrichter. Also ich sag mal so ein kleines Detail aus meiner Karriere in Haching. Wir hatten nämlich, also wir hatten wenig Möglichkeiten, irgendwas zu verdecken bei uns. Wenn jemand zuschauen wollte, konnte er zuschauen. Da gab es ja niemanden, der ihn davon abgehalten hat. Und wir hatten mal ein DFB-Pokalspiel gegen Red Bull Leipzig. Zweite Runde war das damals, 2015. Und da war auch jemand da, der spionieren war bei uns. Also spionieren klingt das ein bisschen übertrieben, aber der schaut das Training an, der schaut an, was für eine Formation wir waren, was sind die Spieler, die auf dem Feld stehen. Da kann man natürlich dann, wir haben dann angefangen halt Scheiß zu machen, tatsächlich. Wir haben Fünferkette gespielt und irgendwelche anderen Leute reingepackt. Das ist dann quasi, wir haben uns da lustig drüber gemacht. Wir haben übrigens gewonnen, das ganz nebenbei. Aber ganz generell ist die Aufstellung halt mega relevant. Also, das sind Informationen, die jeder geheim halten will. Trainiert man Dreierkette, Fünferkette, trainiert man viel Flanken oder was auch immer. Also, da gibt's ja auch die obskurdesten Drohnen-Videos und Drohnen, die über irgendwas geschickt werden. Also ich weiß jetzt nicht, ob das ist jetzt nicht ganz vergleichbar, finde ich, wie mit diesen anderen. Also das ist ja einer der größten Skandale quasi in der Geschichte des US-Sports. Ich glaube, wenn man jetzt mit der Drohne schaut, was in der Formation der Gegner spielt, das ist jetzt nicht ganz so dramatisch, aber würde dir was anderes einfallen, Mats, wo man irgendwie krass betrügen kann mit Informationsweitergabe?
Nee, also das gibt's auf dem Feld auf jeden Fall nicht, diese Möglichkeiten. Das ist extrem, weil der Sport Baseball ja quasi nur aus diesem Wurf und diesem Schlag, wenn man es so will, besteht. Also das sind ja die absolut relevantesten Sachen. Klar, man muss danach die Bälle fangen und sie wieder zurückwerfen und laufen, aber das ist ja auf viel, viel weniger Aktionen ausgelegt als der Fußball, wo es so zum Beispiel ist, wo es ja viel mehr Situationen gibt oder viel mehr unterschiedliche Situationen. Und vor allem ist es da immer statisch. Das heißt, das findet ja immer am gleichen Punkt statt. Der Werfer ist immer am gleichen Punkt und genau, der Schläger ist immer am gleichen Punkt. Deswegen glaube ich, kann man das im Fußball gar nicht so machen. Aber was du sagst, so das Thema Aufstellung ist unheimlich interessant. Also auch für gegnerische Coaches, für gegnerische Vereine. Da wird schon versucht, so gut es geht, irgendwie immer ein bisschen irgendwie was rauszukriegen. Sei es eben beim Training zuschauen, es gibt ja auch öffentliche Trainingseinheiten, oder dass man eben vielleicht auch mal versucht, wir hatten, glaube ich, auch mal den Fall, dass mal irgendwie auf einem Baugerüst in der Nähe unseres Trainingsgeländes, glaube ich, mal einer stand, der dann da runtergeholt wurde und wir haben dann erst weiter trainiert, wieder als der auch weg war.
Oh wow.
Ich weiß jetzt auch nicht mehr, ob das dann ein gegnerischer Scout war oder nicht, aber auf jeden Fall wurde das Training dann eben auch kurz unterbrochen und sowas. Das gab es auf jeden Fall auch schon mal alles. Also das ist ein Vorteil, wenn du die Aufstellung kennst, weil du hast natürlich unterschiedliche Spielertypen mit unterschiedlichen Vorlieben, die du vielleicht unterschiedlich decken musst. Oder auch wenn ein Gegner ein anderes System spielt, reagiert man da drauf. Also da Informationen ist schon viel wert, auch im Fußball. Aber man kann weniger betrügen. Das würde ich definitiv also sagen. Da fallen mir jetzt keine Situationen ein, wenn das geht.
Also man kann schon viel betrügen, aber du meinst jetzt in denen, also auf andere Arten kann man betrügen, aber in diesen quasi direkt aufs Spiel Einfluss nehmen mit irgendwelchen
Informationsweitergaben. Genau, also in Sachen Spionage. Genau. Sagen wir mal in Sachen Spionage, da sehe ich jetzt nicht so viel. Klar, wenn einer jetzt Elfmeter schießt und du siehst im Training mit Hilfe einer Drohne, dass der 10-mal links schießt, dann kriegst du auch die Infos raus, aber
ja.
Habe ich jetzt noch nie mitgekriegt, dass das mal passiert wäre, ehrlich gesagt. Also ich glaube, es geht, aber ich glaube, da ist halt so ein Sport einfach viel prädestinierter als jetzt zum Beispiel der Fußball. Ja, sowieso würde ich das sehen, aber es ist natürlich unfassbar, dass, was da passiert ist.
Jetzt im also, Erstschuss.
Das ist ja ein Erstschuss, ja. Ich finde das ist tatsächlich ungeheuerlich, dass solche Sachen praktiziert werden. Und
es kommt aber öfter vor. Das
Schlimme ist, wahrscheinlich kriegen wir die Hälfte
gesagt.
Wenig mit davon.
Also es gab auch früher schon mal Sachen, wo
ja, quasi... Schade.
Also es ist übrigens, das ist nur noch mal als kleiner Zusatz, es ist nur verboten, technische Hilfsmittel in der Zone zu benutzen. Es gab vor 2 Jahren mal einen Fall, ich weiß nicht mehr bei wem, die haben halt so eine Smartwatch benutzt. Das ist eben verboten, technische Hilfsmittel zu verwenden dafür. Ich weiß nicht, wie man sonst halt diese Handzeichen weitergeben könnte, aber wenn es, keine Ahnung, jemand pfeift oder sowas, dann glaube ich, wäre es wieder möglich. Es geht eben nur um den Zusatz von technischen Hilfsmitteln. Und dadurch, dass es eben eine Kamera war, wo das Bild dann in diese Coaching-Zone projiziert wurde oder gezeigt wurde einfach, das ist das, was illegal ist. Also diese Weitergabe der Informationen, das ist ja auch öffentlich sichtbar, wäre theoretisch schon machbar.
Und diese Hightech-Mülltonnen.
Hightech-Mülltonnen, genau.
Verständlich nicht. Ja. Du musst aber gerade einen Übergang machen.
Ich wollte einen Übergang machen. Ich wollte eigentlich sagen, wir haben ja ein bisschen sowas Spanisches, so einen kleinen spanischen Fable heute. Und in Spanien gibt es eine kleine Fox-Sportart, die uns Lukas Fetthoff vorstellen will heute.
Sehr gern, sehr gern. Wir haben ja wieder eine Sportart, die so ein bisschen am Rande der Gesellschaft in Deutschland dümpelt, könnte man sagen, noch. Sie ist aber, wie der Jonas schon gesagt hat, mittlerweile die zweitbeliebteste Sportart in Spanien. Auch die Sportart die Ballsportart mit dem größten Wachstum weltweit, muss man sagen. In Spanien sind da schon Millionen von Spielern. Also es sind wirklich über 3 Millionen. Die Zahlen variieren. Es kommt natürlich immer darauf an, ob man auf die Vereinsmitglieder guckt oder eben nicht. Aber geht in die Millionen. In Spanien sehr, sehr beliebt. Auch in Südamerika schon sehr beliebt. Macht auch gerade seine... breitet sich so ein bisschen aus, auch in Europa. Und wie gesagt, in Deutschland gibt es auch schon Plätze. Und wir sprechen natürlich von Padel.
Yes.
Padel. Nicht zu verwechseln übrigens mit Padel-Tennis oder auch mit Plattform-Tennis. Plattform-Tennis spielt man in Nordamerika viel, auch Padel-Tennis. Plattform-Tennis.
Padel-Tennis und Padel ist nicht dasselbe.
Ist nicht dasselbe, nein. Es wird auch anders geschrieben mit Doppel-D. Und das eine spielt man mit so Holzpaddeln.
Also Padel ist das, denke ich.
Und das andere spielt man mit Plattform-Tennis, weiß ich, was man wahrscheinlich auf Buffalo spielt. Ich weiß nicht genau, warum es Plattform-Tennis
heißt. Das ist dann auch.
Aber jetzt haben wir natürlich, weil wir haben hier jemanden, den Mats, der das Ganze schon gespielt hat.
Ja, warte mal, du erwischst mich gerade völlig auf dem falschen Fuß. Welche Sportart stellst du jetzt
vor? Ich spiele das, was du meinst. Ich habe dann nämlich auch, mich war etwas verwirrt. Ich spreche von dem, was du meinst, ja. Ja, genau von dem.
Ich weiß, was ich gerne spiele. Exakt, was du gerne spielst. Das stellst du vor. Und das willst du mir jetzt hier madig reden, oder wie kriege ich das jetzt mit?
Schau mal, also die Idee ist ja folgende. Jonas hat ja davon noch sehr wenig Ahnung.
Ich bin quasi ein Frischfleisch.
Und ich stelle das Ganze jetzt natürlich total sachlich und überhaupt nicht in meinem Interesse vor. Und danach, weil ich bin davon wirklich nicht so überzeugt von der Sportart, versuchen wir beide, den Jonas auf unsere Seite zu ziehen. Also der Mats versucht, ihn davon zu überzeugen, das Ganze auszuprobieren. Und ich versuche, ihn davon zu überzeugen, die Finger von dem Quatsch zu lassen.
Und ich habe imaginär so zwei so PayPal-Konten eingerichtet.
Ja, aber fangen wir doch mal an.
Fangen wir gerne an, komm.
Fangen wir doch mal an. Also generell vielleicht zur Geschichte des Paddles. Wurde in Mexiko das Ganze in den 60ern, Ende der 60er wurde das entwickelt von einem Billionär. Das macht es schon mal sehr, sehr sympathisch. Er hat jetzt wenig Platz für einen richtigen Tennisplatz. Was ich nicht verstehe, wenn ein Billionär ist, aber gut, das ist nun mal so. Gespielt wird auf einem Platz, der wie ein Tennisplatz aufgebaut ist. Also du hast eben zwei Seiten, du hast ein Netz, das das Ganze trennt. Das Netz ist auch vergleichbar hoch wie beim Tennis, ein paar Zentimeter niedriger. Der Platz ist, ganz interessant, 20 mal 10 Meter groß, also Länge 20, 10 Breite. Und beim Tennis im Vergleich, damit du einen Vergleich hast, ist 24, also knapp, nicht ganz, weil das in Feet gemessen wird, aber knapp 24 mal 8 Meter oder 24 mal 11, wenn man auf dem Doppelfeld spielt. Mhm. Also es ist ähnlich groß, das Feld. Allerdings ist das Spielgeschehen auf einem kleineren, wird auf einem kleineren Feld durchgeführt dann letztendlich, weil das Feld ist umgeben von einem Zaun oder auch von Mauern oder hinten auch Glas zum Teil. Also 2 Meter hoch ist es hinten oder bis zu 3 Meter hoch auch. Das heißt, die Spieler stehen ja im Feld dann. So, jetzt kommt das Spannende, das Ganze ist ähnlich wie Squash dann auch noch, weil du kannst den Ball, also du spielst den Ball übers Feld, er kommt auf und darf danach dann den Zaun oder das Glas berühren und springt wieder zurück und du musst ihn dann aber wieder zurückspielen
auf die andere Seite,
bevor er das zweite Mal aufkommt. Wichtig ist hier allerdings, dass der Ball erst aufkommen muss auf dem Boden, bevor er an die Wand aufkommen darf. Also du darfst ihn nicht direkt an die Wand spielen.
Genau, du darfst ihn aber Volley spielen, wenn du möchtest.
Das du darfst ihn Volley spielen, aber ich ganz ziemlich mein Partner. Ja, nee, das ist echt. Das ist ein guter Punkt. Volley wird übrigens Drop genannt, was schon eine Katastrophe ist. Das Ganze wird häufig, fast immer im Doppel gespielt. Also du spielst es eigentlich kaum. Ich habe es noch nie gesehen im Einzel.
Also man kann es aber Einzel spielen.
Das weiß ich nicht. Weißt du, ob man es Einzel spielen kann? Ich habe gelesen, dass man es eigentlich fast nur im Doppel spielt. Am besten aber natürlich spielt man es gar nicht. Also das ist
ja, man kann es einzeln spielen, aber es macht, also dem widerspreche ich jetzt energisch, dass man es gar nicht spielt, aber man spielt es tatsächlich eigentlich im Doppel. Es macht auch im Einzel nicht ganz so viel Spaß. Das ist eine ganz klare Doppelsportart.
Und jetzt vom Zählwerk her, man spielt genau, also man zählt wie beim Tennis. Also wirklich 15, 30, 40. Dann entweder Vorteil, Paddle-Tennis eher Nachteil. und dann ist die Runde gewonnen. So, hast du jetzt erstmal Fragen?
Ich habe tatsächlich eine sehr große Frage. Warum ist das Netz niedriger als beim Tennis?
Also es ist wirklich nur
Zentimeter.
Also wirklich nicht wirklich niedriger. Es war nur, ich habe die Maße mal geguckt und es war kein essentieller Unterschied.
Okay.
Ja.
Okay, ich glaube, das Spiel an sich habe ich verstanden.
Ja.
Also man darf auch nicht untereinander, ich kann jetzt nicht zu meinem Doppelpartner spielen, sondern...
Nee, würde ich nicht empfehlen.
Nee. Okay, also nicht über Volleyball.
Nee, du spielst wirklich wie im Doppel dann den Ball
und
mit Erstenberührung übers...
Und kann ich den Ball über die Wand?
Du musst ihn übrigens spielen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Volley spiele, der so feste ist, dass er auf den Boden aufkommt und auf die Wand und wieder in mein Feld springen würde, ohne dass du ihn berührst, habe ich einen Punkt.
Ah, okay.
Also das ist dann immer interessant zu sehen, wenn du dir mal so ein Spiel anguckst, dass sie dann immer nur versuchen hochzuspringen und den Ball
irgendwie... Du ziehst jetzt ins andere Feld drüber?
Darfst du nicht, nein, darfst nicht ins andere Feld. Dazu gibt's aber, ich habe
du darfst aber das Feld verlassen,
das weiß
nach
ich,
außen.
Ja. Das darfst du, ne?
Und das macht, das ist schon ja, ein
man
Punkt.
Kann,
ist,
man kann
jetzt, aus dem Käfig raus. Mal hier, jetzt bin mal ich denn. Weil es ist nämlich so, ich habe gesehen, dass da jemand den Ball so feste geschlagen hat auf dem Boden. Dann hat der Mensch den Raum verlassen durch eine Tür. Eine Tür, die eingebaut ist im Feld, und den Ball wieder von außen reingespielt. Es ist, als
ich habe das gesehen sogar, ja.
Das ist schon mal Ketzerei. Aber Mats, jetzt bist du vielleicht erstmal
das kommt erst mal ein Argument. Das kommt eigentlich in jedem guten Paddle-Highlight-Video vor.
In dem einen.
Okay.
Jetzt kannst du ja mal sagen, warum du das gut findest.
Ich hab sehr viele Argumente für die Sportart. Also, weil es erstmal sehr actionreich ist. Also, es passiert sehr viel. Es ist irgendwie alles sehr umkämpft. Es gibt kaum Bälle, die man gar nicht erreichen kann. Jetzt kannst du mal aufhören, so negativ zu sein.
Ja, okay. Ist meine Aufgabe hier gerade. Ist
nur
ja nicht
weil
meine.
Du, nur weil dann aber jetzt musst du auch drüber.
Okay, ich bin ruhig. Ja.
Ja, also es ist einfach, wenn man ein bisschen Ballgefühl hat, ist man relativ schnell auf einem ordentlichen Niveau. Und es ist eben einfach, es ist sehr actionreich so. Es gibt viele umkämpfte Punkte, viele spektakuläre Ballwechsel und so. Es macht einfach Spaß. Wenn man natürlich mit ein paar anderen spielt, die es auch können.
Gut, das ist ein Argument dafür. Ich hätte jetzt ein Argument dagegen. Wir haben nämlich noch gar nicht darüber gesprochen.
Ich bin sehr gespannt. Ich kann mir gar keins vorstellen.
Was ist das Spielgerät, mit dem man spielt beim Paddle? Natürlich das Paddle.
Das Paddle.
Ein etwas weicherer Tennisball.
Das ist völliger Quatsch. Es ist ein Paddle. Also es sieht ein bisschen aus, als würdest du auf Amorelie und das Spanking für ein Paddle, ein Paddle holen. Und das Ganze ist dann mit so einem etwas softeren, sagen wir mal, Polster umgeben. Und
also der
Schläger an sich ist soft eigentlich, also ein bisschen soft. Ich hatte ihn noch in der Hand. Und was ich extrem lächerlich finde, ist, unten am Schläger ist wie bei einer Wii, wie bei einem Wii-Controller, so eine Schlaufe, dass du da durchgreifst, weil offensichtlich Paddle-Spieler sich kurz vorm Spiel die Hände mit Kerrygold waschen und diese Schläger nicht mehr. Ich verstehe. Aber warum ist dort diese Schlaufe in Mats? Jetzt bist du dran.
Okay, ja, ich. Den Punkt gebe ich dir. Ich habe keine Ahnung, was diese Schlaufe da soll. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich mache es immer ums Handgelenk, weil es anscheinend dazugehört. Aber es ist nicht so, dass ich den Schläger jemals aus der Hand hätte rutschen lassen und diese Schlaufe gebraucht habe. Aber vielleicht ist es einfach nur eine Sicherheitsvorkehrung, dass man nicht dem anderen aus Versehen aus dem Meter diesen Holzschläger ins Gesicht wirft. Oder absichtlich.
Okay.
Ich habe keine Ahnung. Es tut mir leid, ich kann dein Argument nicht entkräften, aber das hat ja nichts dem also Spielfluss zu tun, wenn man gerade spielt. Das ist ja nur eine Randerscheinung des Spiels, dieses Gerät.
Okay, also ich habe mir Gedanken gemacht und
ich
auch
hast schon mal gedacht, du hast noch nie gespielt, ne?
Nee, aber es gibt noch mehr.
Beide noch nie gespielt.
Ja. Nee.
Ja, ich infiziere euch schon noch mit dem Paddle-Virus.
Dann sag doch mal noch, was hat denn noch, wie hast du es denn gespielt bislang, mit wem? Und warum würdest du es Tennis vorziehen auch?
Ich spiele beides halt gern, muss man sagen. Ich spiele halt auch unheimlich viel gern Tennis. Es ist aber einfach eine andere Sportart. Es ist ein ganz anderer Schlag. Also was man sagen muss, ein besonders kräftiger Schlag. Nein, gibt's fast gar nicht. Mit den Schlägern kriegst du ganz wenig Spin drauf. Du kriegst so ein bisschen Unterschnitt, aber Topspin ist sehr schwierig, weil der Schläger nicht so viel Grip mitbringt. Also
ich meine Unterspin. Tatsächlich schneiden ihn so ein bisschen an. Der Aufschlag ist auch von unten.
Genau, weil
das Katastrophe ist.
Genau, weil es ist für dich, je flacher quasi der Ball vom Boden wegspringt, desto größer ist deine Siegchance bei dem Ballwechsel, das muss man sagen. Also das ist schon so ein Ziel, die Bälle flach in die Ecken zu spielen. Das ist halt unheimlich taktisch. Also das finde ich so spannend, wenn du quasi vorne am Netz, einer spielt so ein Lob hin, sag ich mal, als wäre es jetzt beim Tennis, und beim Tennis schmetterst du Vollgas drauf, haust das Ding ins Feld und der andere hat keine Chance ranzukommen. Das ist halt da überhaupt nicht so. Wenn du einfach nur fest auf den Boden schlägst, der Ball prallt gegen die Wand hinten, hat der Gegner normalerweise relativ einfach einen Ball wieder zurück rüber. Das heißt, es ist halt sehr taktisch. Es ist mit sehr viel, man muss sehr viel Gefühl haben. Kraft bringt überhaupt nichts in der Sportart.
Okay, das ist ein Argument dafür.
Mhm. Das war jetzt schon ein leidenschaftliches Plädoyer, oder?
Stimmt, ja. Ich hab noch zwei Argumente dagegen.
Ja.
Okay.
Also eins ist, ich finde, wenn man Paddle googelt, dann arbeiten sich die, also um Paddle attraktiv zu machen, arbeiten sich die Paddle-Enthusiasten an Tennis ab. Also ein Pro auf der Paddle-Seite ist, it's like tennis, but less frustrating. So. Und sie sagen auch, da das Spielfeld enger ist, Ist es ein sozialer Sport, weil man zwischen den Ballwechseln leichter miteinander reden kann? Und das ist für mich absolut, wie sagen wir mal, Rommi. So, das ist ja nicht so. Das ist ein Argument dagegen. Und ich habe noch eins. Ich habe nämlich geguckt, wie heißt der Mann, der dieses Spiel in Deutschland, oder nicht in Deutschland, in Spanien groß gemacht hat. So, dieser Mann war bei seinem Freund, bei seinem Billionärsfreund in Mexiko. Und dieser Mann heißt Alfonso von Hohenlohe. Und ich persönlich finde, als deutscher Mensch, wenn man über Leute redet, die sich in Südamerika rumtreiben und einen Namen haben wie Alfonso von Hohenlohe, dann sollte man vorsichtig sein. Das ist vorher.
So. Okay. Oh,
finde ich ein absolut valides Argument, diesen Titel.
Also ich habe mir erste Gedanken gemacht und zwei, drei Fragen und dann würde ich kurz auch meinen Status quo darlegen und dann können wir nochmal quasi Runde 2 öffnen. Also erstens, Mats, du hast
darf
gesagt...
Darf ich einen klitzekleinen, einen ganz kurzen Einwand
machen? Natürlich,
ganz,
natürlich.
Ganz kurz. Das dauert nur 10 Sekunden. Ich finde, das, was du sagst, Loki, hat alles seine Berechtigung und Relevanz, aber es hat alles nichts sozusagen mit dem Spiel an sich zu tun. Also wenn man es spielt, gegen das, wie das Spiel läuft, hast du jetzt noch nichts formuliert. Es geht jetzt eher um die Begleiterscheinungen.
Okay, Mats geht auf Luki los. nee, Mats, da muss ich dir leider ein bisschen widersprechen, leider tatsächlich, weil man geht natürlich auch immer mit einer Emotion in etwas hier rein. Du, wenn du jetzt Fan von, ich sage jetzt mal einfach plastisch, Dortmund bist, dann findest du ja generell schon eher doof, was alle Leute machen, die Schalke-Fans sind oder bei Schalke spielen. Weißt du, ich meine, du gehst ja schon mit einer gewissen...
Ich bin überhaupt nicht emotional.
...emotionalen Lage in dieses ganze Reihe. Und das nur als Info, das heißt, das hat schon was damit zu tun. Aber ich möchte jetzt kurz, ich hab's wahrgenommen, ich hab's auch notiert, okay? Ich hab dich gehört. Und jetzt möchte ich kurz, also du hast gesagt Taktik, es gibt viel Taktik. Was ist denn die Taktik?
Das muss man schon sagen, das stimmt. Das ist mir auch aufgefallen. Also es ist sehr taktisch, was der Mats auch sagt.
Wo du die Bälle hinspielst.
Ja. Mhm. Das ist schon sehr taktisch, weil du auch siehst, dass die Leute den Ball dem anderen vielleicht mal hinlobben, dass genau das passiert. Okay. Dass dann der eine nach vorne rennt, weil er weiß, dass jetzt ein Schmetterball kommt, aber dann schon richtig steht, weil es einfach keine andere Möglichkeit gäbe, den Ball zu spielen.
Also das ist okay, schon sehr taktisch. Dann, und jetzt würde ich gerne auch wirklich... Dabei bleiben, Mats, du bist definitiv kein Profi in dieser Sportart, oder?
Nee, nein, weiter, ganz
okay,
weiter.
Okay, gut.
Von entfernt.
Wenn wir das jetzt spielen
also
würden.
Also jeder, der es halbwegs gut spielt, besiegt mich.
Okay, wenn wir das jetzt spielen würden, gewinnt derjenige, der mehr Fehler macht? Oder gewinnt derjenige, der mehr sozusagen Winner macht? Oder verliert derjenige, der mehr Fehler macht? Weißt du, was ich meine? Also hast du, das ist das Ziel, die Fehler zu vermeiden?
Also pass auf, ich gebe dir jetzt ein Beispiel. Ich gebe dir jetzt ein Beispiel dafür. Wir hatten, also als ich noch in München gespielt habe, hatten wir da eine relativ feste Runde, mit der wir gespielt haben. Da, finde ich, hat ganz klar die Mannschaft gewonnen, die weniger Fehler gemacht hat. Aber wir haben einmal in die Runde, haben wir einen spanisch sprechenden, spanisch abstammenden Spieler mit reingenommen, der das wirklich gut kann. Und der hat Punkte gemacht quasi mit seinem Können. Weißt du, was ich meine?
Okay,
und der war eben auf so einem guten Niveau, dass der einfach klar besser war und der hat aktiv Punkte geholt, während die anderen vor allem natürlich durch Fehlervermeidung das Spiel gewonnen haben. Aber er war so gut und so überlegen, dass er eben auch selber Gewinner gemacht hat in dem Sport.
Okay, alles klar, so wie im Tennis. Okay, alles also, klar.
Das beantwortet deine Frage so ein bisschen?
Ja, das beantwortet meine Frage.
Okay, genau, so ähnlich wie im Tennis, ja.
Dann habe ich habe jetzt jeweils 5 Pro- und 5 Kontrapunkte. Und zwar die 5 Punkte pro für mich, actionreich, da bin ich ganz bei Mats, finde ich super. Ist ein Gruppensport, ist auch geil. Man macht es ja mindestens, oder man macht es zu viert, finde ich immer gut. Dann ist es natürlich ein Wettkampf, da bin ich ganz infiziert davon. Und man kann sowohl Gefühl als auch Taktik haben. Also das ist wichtig quasi, dass man nicht einfach, wenn man irgendwie Ivo Karlovic ist und man ist 8 Meter groß und schlägt einfach drauf. Und das mit der Taktik, das sind meine Pro-Punkte. Die können wir gleich noch näher betrachten. Die negativen Punkte sind, also die Historie, ganz generell mit Alfonso, Billionäre, die 60er Jahre, nicht so positiv konnotiert bei mir einfach persönlich, da bin ich sehr subjektiv. Dann habe ich natürlich die Schlaufe. Die Schlaufe ist als Ästhetik nah. Ist natürlich für mich ein No-Go, ganz klar. Ein ganz valider Punkt für mich, ein sehr wichtiger Punkt. Es ist nicht Tennis. es ist nicht Tennis und quasi 3.1 ist dann, ist es einfacher als Tennis. Also so wie ich es verstanden habe, spielen das die Leute, die nicht so gut Tennis spielen konnten. Ah, perfekt, machen einfach irgendwo Wände hin, damit der Ball nicht so weit wegläuft. Kommt da dazu.
Aber müsste das für dich nicht quasi ein Argument für Paddle sein?
Nicht schlecht.
Dass du eine Sportart findest, nicht bei der schlecht. Du eine Chance hast?
Nicht schlecht.
Gegen andere?
Nicht schlecht,
ja. Für mich nach meinen Vorsätzen, die ich für dieses Jahr eigentlich auch
glaube. Gut. Ich werde auf jeden Fall von unserem nächsten Tennismatch, Mats, werde ich berichten und dann werden wir da nochmal drüber reden. Und ganz wichtig, mein letzter Punkt bei dem Negativen ist, es ist der absolute Terror für meine Knie. Der absolute Terror. Ich habe da mal zugeschaut. Und es gibt keine Sportart.
Und jetzt pass auf, du könntest das nicht spielen mit deinen Knien. Du könntest es nicht spielen.
Genau, sag ich jetzt. Es ist Terror. Also es ist wirklich der
blanke Terror. Du bist gefühlt durchgehend.
Ich glaube, ich würde lieber.
Ja, du bist
ich würde lieber Monoski fahren als Paddle-Tennis.
Aber ich muss jetzt auch, um das Ganze vielleicht so ein bisschen abzurunden, was ich spannend finde daran ist, dass das vielleicht die Möglichkeit ist, für Tennisvereine in Deutschland wieder ein bisschen mehr Alternativen anzubieten.
Ja.
Das muss man sagen. Dass der DTB springt da auf den Zug so ein bisschen auf auch, was ich ganz gut finde. Und das macht er dann natürlich ohne mich. Aber das kann er ja gerne machen. Und es ist, ja, also je mehr man sich's anguckt, desto interessanter wird's dann doch, das vielleicht selbst mal auszuprobieren. Mehr Gutes kann ich darüber nicht verlieren.
Okay, jetzt muss ich mich entscheiden, aber, oder?
Luki, ich werde dich mal auf eine Runde mitnehmen, die wir spielen. Dann spielst du mal selber mit und schaust, ob es dir Spaß macht.
Okay.
Weil, das freut mich auch, ich kann dir mit Sicherheit auch einen Schläger machen, bei dem ich die Schlaufe abschneide zum Beispiel, wenn das so ultra
ist. Der liegt mir dann direkt
Ich stehe einfach daneben. Ich
hab deine Haarfläche. Okay, aber Deal, da bin ich dabei.
Okay.
Das spielst du einfach mit und dann schauen wir, wie dein Resümee ausfällt. Weil ich glaube ja, dass es dir gefallen würde. Weil, was für dich positiv ist, du musst nicht ganz so viel laufen wie beim Tennis. Das heißt, du kannst deinen nicht mehr ganz so sportlichen Körper auch über ein Paddle-Match kannst du ihn eben auf hohem Niveau halten, während du beim Tennis ja körperlich extrem abbaust, wie wir in der Vergangenheit gelernt haben.
Charme ist dein Mittel. Okay.
So, da ist eigentlich
ich versuche alles, was mir Spaß macht. Ich versuche euch da hinzukriegen.
Ich muss sagen, Max, Chapeau für die Taktik, den Luki ins Boot zu holen, damit es hier ein bisschen positiv ist. Wagen hast du gut gemacht.
Kein Problem,
du musst mich abholen.
Beiden.
Jetzt muss ich mich entscheiden. Entscheide ich mich eigentlich allgemein nur für die Sportart oder dass ich die Sportart mag? Oder
ob man sie ausprobieren sollte, deiner Meinung nach?
Ob man sie einmal ausprobieren sollte.
Also ich sage, und es reicht einmal, weil ich war nach dem ersten Mal infiziert. Nach dem ersten Mal war ich voll dabei. Deswegen einmal reicht völlig.
Ach so, okay. Dann sage ich ja. Es gibt zwar ganz schön viele, also wenn ich mich hätte entscheiden müssen, ich würde es nicht spielen. Weil es mich tot.
Ja, aber du bist mit deinen Knien, das macht auch wirklich keinen Sinn. Deine Knie, die würden direkt auf dem Paddleplatz begraben werden.
Es gibt einen zweiten Punkt für mich. Nämlich, ich glaube, dass du so wahnsinnig viel besser wärst als ich. Anfangs, diesem ersten Mal, wenn wir gegeneinander spielen würden, das kann ich natürlich gar nicht akzeptieren.
Ja gut, aber da sage ich dir ganz ehrlich, das wäre genau einmal der Fall. Und dann das passiert hier nicht häufig.
Dann habe ich dich 6-0 abgezogen.
Lobe ich dich. Dann bist du auch klug genug, um das Spiel zu erkennen und zu wissen, was man machen kann und was nicht.
Und den Pennschläger beiseite zu legen.
Okay, das reicht. Ich rede nicht mehr mit euch. Okay.
Ich habe mich auf jeden Fall ein schöner Wettbewerb. Das können wir öfter machen. Das finde ich echt sehr gut. Dann können wir...
Wirklich gern.
Weil wir ein bisschen über meine Knie geredet haben.
Ganz kurz, ich nutze das ja immer, gib mir noch eine Sekunde, ich nutze es ja immer, um die Leute anzusprechen. Falls irgendwelche Leute eine Paddle-Runde in Dortmund oder Umgebung haben und hier einen Platz haben, dann schreibt mir das gerne bei Instagram. Ich steige da gerne mal ein.
Darfst du das? Wenn du dich da verletzt?
Mir fehlen noch ein bisschen Mitspieler. Ich habe zwar, ich bin da schon sehr vorsichtig.
Okay.
Ich wiege hier dann natürlich nur hin, wenn ich topfit bin und wenn das nächste Spiel in weiter Ferne ist.
Kannst du es gewinnen? Ja, passt. Wir sind nicht über dich reden, eigentlich. Ich wollte fragen, wie es deiner Hand geht. Ich wollte fragen, wie es deiner Hand geht.
Geht's ja eigentlich so?
Bei Tyson Fury.
Das Schöne ist die linke Hand und die brauchst du nicht beim Paddle. Die Einhand spielt man rückhändig. Die Rückhand spielt man einhändig, Entschuldigung. Man spielt die Rückhand einhändig.
Okay, schön.
Paddle-Mannschaft
haben wir. Ist Paddle olympisch auch eigentlich inzwischen? Okay, kommen wir mal zum Schluss. Wir haben ja sowohl über dieses Terror für meine Knie geredet, als auch über Missbrauch im Baseball. Und jetzt haben wir noch einen kleinen persönlichen Appell meinerseits. Es gibt vom Korrektiv, das ist sind so investigative Journalisten, die machen ziemlich coole Sachen. Könnt ihr gerne mal reinschauen, haben auch zu dem Cum-Ex-Geschichte ein bisschen was gemacht und ein paar andere Sachen auch im Sport und haben momentan eine Studie, die sie selber machen. Da geht es um Schmerzmittelmissbrauch im Amateurfußball. Die ganze Studie findet ihr auch, da könnt ihr daran teilnehmen. Das wäre eigentlich ganz geil, wenn ihr denen ein bisschen helfen könntet. Ich habe auch daran teilgenommen. Und zwar unter korrektiv.org/Schmerzmittelumfrage. Und zwar geht es da darum, dass eben im Amateurfußball relativ viele Schmerzmittel einfach so genommen werden. Und ich aus meiner persönlichen Geschichte kann auch sagen, dass ich eine Zeit lang wesentlich zu viele Ibos und Acoxia und was nicht alles genommen habe, um einfach Fußball spielen zu können. Und das ist ziemlicher Schwachsinn, das muss man einfach mal sagen. Das geht auf wahnsinnig viele andere Faktoren, über Niere, Leber, was auch immer da, wenn man noch Aspirin nimmt, da gibt es dann auch so Blutgerinnungsstörungen, die auftreten können. Also da so ein bisschen persönlicher Appell von mir, tut es einfach eher nicht. Es hat eher wenig Sinn, es ist nicht unbedingt förderlich für eure Karriere im Amateursport. Mal ab und an eine nehmen, ist gar kein Thema, das macht ja jeder und kann man auch mal machen. Aber ja, ich habe eine Zeit lang mit örtlichen Betäubungen gespielt, Fußball gespielt, das ist dann noch eine Stufe mehr gewesen. Das ist alles nicht so spaßig, ist alles nicht so geil. Wir versuchen auch die Umfrage noch ein bisschen, also noch zu verlinken bei Instagram. Also da nochmal korrektiv.org/Schmerzmittelumfrage. Wenn ihr daran teilnehmt, den Kollegen ein bisschen helft, wäre das eine ganz gute Sache. Genau. Falls ihr beiden dann noch.
Das finde ich eine sehr gute Sache von dir, Jonas. Dafür auch mal ein großes Lob, dass du das hier reinbringst. Ja,
viele Grüße an Jonathan Sachse, der mich da involviert hat und der mich da angesprochen hat. Und das ist aber tatsächlich was, was so ein bisschen am Herzen liegt. Aus persönlicher Erfahrung. Ich glaube, meine Niere dankt es mir nach wie vor nicht. Gut.
Sehr schön. Sehr, sehr vorbildlich und ich finde auch sehr schönes Schlusswort für heute.
Finde ich auch.
Mit so was Wichtigem aufzuhören.
Schön. Willst du ein Schlusswort machen oder nicht? Noch du hast angefangen.
Nein, okay. Nicht mehr.
Bis Petersilie. Ja,
ich finde, das hast du toll gemacht.
Bis Petersilie? Wow.
Das kann man auf gar keinen Fall sagen. Okay, dann darf jeder seine Lieblingsverabschiedungsformulierung heute reinbringen. Meine ist San Francisco. Oh Gott.
Krank. Wow. Krank. Gut, ich habe ja schon gesagt, bis später, Julia.
Dann ist meine Ciao Kakao. Natürlich. In diesem Sinne, Pfiatzeig.
Servus. Servus. Ciao, ciao. Bye, bye. Ciao.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao. Ciao.